Ja, am Freitag spielte sich, ja, Bedeutendes will ich jetzt nicht sagen, aber spielte sich etwas ab, was schon für mich eine Bedeutung hatte. Und zwar fragte mich Ulrike, welches Lied ich mir denn für heute wünschen würde. Welches Lied? Fand ich eine gute Idee, das einmal vielleicht irgendwie in Kombination mit der Predigt abzustimmen. Das Problem war nur, dass ich gar nicht wusste, dass ich die Predigt hatte. Weil ich innerlich so auf einem Rhythmus von 4, 5, 6 Wochen eingestellt war und das letzte Mal nicht so lange zurückliegt. Deswegen war ich ein wenig überrascht. Ich habe deswegen das gemacht, was ich mir schon immer gewünscht habe, und zwar aus meinen alten Predigten, oder bisherigen, nennen wir sie mal so, eine herausgesucht und sie ein wenig, ja, verbessert. Ich hoffe, ihr merkt das gar nicht. Und wenn doch, dann wisst ihr warum. Gut, diese Predigt von heute handelt wiederum um das Evangelium, um die Botschaft und seine besonderen Charakteristika. Wir hatten schon Johannes gelesen vorhin. Herbert hatte uns das vorgelesen. Da spricht der Apostel Johannes: Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn. Und die schreiben wir, damit unsere und auch eure Freude vollkommen sei. Nun kann der Apostel Johannes gut reden. Was er verkündigt, das hat er selber gesehen und betastet. Das Glück, das ist nicht unser Glück. Wir haben einen zeitlichen Abstand zu all diesen Geschehnissen, der nicht gering ist, 2000 Jahre. Aber genau deswegen schreibt Johannes ja auch. Er sagt: Was wir gesehen und gehört haben, wir, also die Apostel, verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft habt. Er macht darauf aufmerksam, es ist möglich, dass die Dinge ihre Wirkung tun. Die Dinge, die er spricht, an uns. Auch wenn wir selber nicht Augenzeugen dadurch werden oder nicht Zeugen wie jemand, der etwas begriffen hat im Sinne des Wortes begreifen. Aber doch, sagt er, auch ihr könnt in die Freude und in diesen Frieden des Evangeliums eingehen. Die Apostel, und dazu zählte Johannes, waren ja nicht irgendwelche Personen, die irgendetwas redeten, sondern sie waren autorisiert, das von Christus zu predigen, was ihnen gesagt wurde. Und dabei hatten sie es nicht irgendwie in einem langen Studium erlernt oder studiert. Und wenn sie etwas studiert hatten, und es gab ja einen von ihnen, der hatte studiert, würden wir heute sagen, Apostel Paulus, dann galt das nicht, was er dort studiert hatte. Paulus spricht dann in Galater: Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Man könnte auch sagen, in Klammern, nicht das Produkt irgendeines Studiums, wie ich das zum Beispiel absolviert habe. Nein, spricht er, ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Also von Gott kam diese Offenbarung, dass Paulus erkannte, das ist das Evangelium, das habe ich zu predigen. Und das tat er dann ja auch. Das hat er auch eifersüchtig verteidigt. Da wurde er richtig, wir würden heute sagen, komisch, wenn dort irgendwas anderes verkündigt wurde, was er zuvor gebracht hatte. Er spricht diese berühmten Worte in Galater: Es gibt kein anderes Evangelium. Einige versuchen euch zu verwirren und versuchen, das Evangelium des Christus umzukehren oder, man könnte auch im Griechischen sagen, ungültig, unwirksam zu machen. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch als Evangelium etwas verkünden entgegen dem, was wir verkündigt haben, er sei verflucht. Und dann wiederholt er diesen Fluch sogar noch einmal. Und man kann sich ja mal fragen, wie viele Flüche kennen wir aus der Bibel? Mehr vielleicht im Alten Testament, weniger im Neuen Testament, es gibt welche, aber eine ganz prominente Stelle haben wir jetzt gerade gehört. Wer das Evangelium verändert, sagt er, ist verflucht. Da fragt man sich natürlich, was das Evangelium ausmacht, was das so original macht, so einzigartig, was den Segen oder was den Fluch bewirkt, welche Komponente oder welche Komponenten da drinne Gott wichtig sind, nicht uns. Wenn wir uns wohlfühlen, das ist vielleicht schnell erledigt. Aber dass Gott sagt, es ist alles in Ordnung, es ist jetzt Frieden hergestellt, das ist offensichtlich nicht ganz so einfach. Da bedarf es eines Weges, den Gott vorgegeben hat, das Evangelium. Nun kann die Antwort einfach lauten: Jesus. Passt immer. Aber Johannes, der Apostel Johannes, schreibt im ersten Johannesbrief: und auch in den anderen, gegen Personen an, die auch einen Christus predigten, aber einen anderen, nämlich nicht den, den er gepredigt hatte. Christus alleine kann es nicht sein. Selbst andere Religionen, der Islam zum Beispiel, beinhaltet die Person Jesu, aber eben ganz anders, als es die Bibel uns vermitteln möchte oder als es Gott uns vermitteln möchte. Johannes schrieb diesen Johannesbrief damals, weil er auch das Evangelium bedroht sah im Kern. Nicht nur Paulus, wie wir eben gehört haben, hatte dies schon bemerkt, da passiert was Ungeheuerliches, sondern auch Johannes bemerkte, da ist etwas nicht in Ordnung. Und deswegen schreibt er in Kapitel 2, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt. Also wenn ihr in dem bleibt, was ihr wirklich von den Aposteln gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Für uns ist das schwierig. Wir haben nicht die Möglichkeit, den Apostel heute irgendwie zu hören, im Sinne von akustisch ihn zu hören. Wir müssen es irgendwie anders hinbekommen. Und so ist schon so mancher auf die Idee gekommen, sich einmal durch die Kirchengeschichte zu graben. Das sind also viele Schichten. Und am Ende landet man dann im ersten Jahrhundert bei den Aposteln. Man landet eigentlich da, wo man jetzt schon längst ist, wenn man die Bibel in der Hand hält. So merkwürdig kann der Weg dann aber manchmal gehen. Und er kann eben auch viel Energie kosten. Aber wir persönlich brauchen uns jetzt nicht mit Kirchengeschichte im Ganzen beschäftigen, wenn sie vielleicht auch interessante Details liefert. Wir müssen ganz zurück zu dem, was uns original die Bibel sagt. Ich hatte gestern noch einmal nachgelesen. Es gibt so einen, vielleicht ist auch euch bekannt, relativ bedeutsamen Bibelkommentator. Ich glaube, Adolf Schlatter hieß der. Und er hat in Deutschland gewirkt und fiel dadurch auf, dass er, zum einen war ein Original, so wird gesagt, aber zum anderen fiel er auch dadurch auf, dass er den Menschen, der andere Ansicht war als er, sozusagen abtrennen konnte. Er nahm es ihnen nicht persönlich übel, wenn jemand da eine andere Meinung hatte, sondern er war ihnen trotzdem freundschaftlich verbunden. Was aber Schlatter nicht tat, er beschäftigte sich nicht allzu viel mit sogenannter Sekundärliteratur. Also alles, was zwischen den Aposteln und unserer heutigen Zeit liegt. Und da liegt eine ganze Menge. Thomas von Aquin und Augustinus und wie sie alle heißen. Viele kluge Leute, die sich über die Bibel geäußert haben oder die auch der Meinung waren, sie sind religiös und predigen das Wort Gottes, die hat er alle weggelassen und hat sich nur, das kann man nicht sagen nur, aber hat sich schnell auf das Wort Gottes konzentriert und gesagt, dort aber finden wir die Wahrheit. Und das hat man ihm abgenommen. Also man war eben deswegen in dem Sinne nicht böse und er hat in dem Sinne einen großen Einfluss in der religiösen Welt gehabt. So, auch so müssen wir vorgehen. Wir gucken uns die Bibel an, was sagt sie? Was macht also das Evangelium so original und was ist der Bestandteil, den wir nicht entfernen dürfen? Es ist ja eigentlich eine total wichtige Frage. Es könnte jeden Tag passieren, dass uns einer fragt, was ist an dieser Botschaft denn nun so wichtig? Und dann wüsste ich gar nicht so recht, ob wir alle eine Antwort geben könnten. Ich bin nämlich selber irritiert, dass ich diese Frage so gestellt kaum irgendwo, eigentlich nirgendwo, gefunden habe. Entsprechend habe ich auch keine Antwort dazu gefunden. Jedenfalls spielt das Thema Evangelium immer eine große Rolle oder ein großes Wort, aber inhaltlich ohne Nennung des eigentlichen Inhalts des Themas. Das ist ein wenig merkwürdig. Dann wird dann oft über die Wahrheit gesprochen oder über die Kirche und man ist in der Wahrheit oder in der Kirche oder man ist zu der Wahrheit gekommen oder wie schön ist es, in der Wahrheit zu sein und so weiter und so weiter. Aber was ist der Kern der Botschaft, der uns befreit? Denn diese Wahrheiten, die oft gepredigt werden, diese ganzen Ideen, die Menschen schon gehabt haben in religiöser Hinsicht, das sind oft Dinge, die sich nach kurzer Zeit oder über gewisse Strecken, können auch 10, 20 oder 100 Jahre, dann verbraucht haben. Dann blickt man zurück und sagt, was haben wir nicht für merkwürdige Ansichten gehabt, so als Kirche, ne, die sich dann wandelt und der Meinung ist, sie würde sich in Wirklichkeit doch weiterentwickeln. In Wirklichkeit ergeht es dann aber solchen Kirchen, die sich weiterentwickeln und die irgendwelche Wahrheiten verkünden, wie ein Menschen, der in der Nacht auf den Morgen wartet, weil er einen Weg zurücklegen möchte. Und der Morgen kommt nicht. Und er wartet auf das Licht und sieht irgendwann irgendwo ein Licht dort. Er weiß jetzt, in welche Richtung er gehen soll. Und er macht sich auf den Weg, nicht alleine. Es fällt ihm auch zu Anfang schwer. Und andere gehen mit ihnen und das sind dann Weggefährten. Man geht doch eine lange Strecke gemeinsam. Und man sieht, der Morgen kommt, es wird heller und dann wird es wieder dunkler. Und dann wird es rechts heller. Oder von euch gesehen hier, rechts heller. Aber ist das jetzt der Weg? Dann geht man plötzlich einen anderen Weg und ist schon wieder auf dem falschen Weg. Und irgendwann ist das Leben zu Ende und man hat diesen Weg, den Gott eigentlich weisen möchte, gar nicht gefunden. Was ist mit all denen, die sich immer von diesen Lichtern haben, von diesen Irrlichtern haben, in alle möglichen Richtungen dirigieren lassen? So ist das Evangelium nicht gedacht als ewige Suche. Johannes spricht, was ihr von Anfang an gehört habt, darin bleibt. Ich lobe euch aber, dass ihr bei dem überlieferten Wort bleibt. Das war dann wiederum Paulus, der das sagte. Es ist eben so, dass wir Schwierigkeiten haben, in der Bibel wirklich das sozusagen zu finden, um was es Gott geht. Wir müssen uns vorstellen, die Bibel ist jetzt kein, so empfinde ich das persönlich, kein Silbertablett, auf dem wir alles sozusagen geliefert bekommen. Ganz einfach, Moroto noch reinlesen, aha, so, alles klar, so läuft es. Und schon hat die Sache sich geklärt. So ist die Bibel nicht aufgebaut. Als Christus kam, war er eigentlich als Messias zu erkennen gewesen. Später schloss er seinen Jüngern die ganzen Schriften auf und sie erkannten, er ist wirklich der Christus. Sie erkannten er schon vorher. Aber sie begriffen dann auch, wie sehr er in Harmonie mit den Schriften war. Aber aus den Schriften selber heraus war es offensichtlich nicht allen Menschen möglich. Und viele waren religiös und belegten es nicht, verstanden es nicht, begriffen es nicht, weil sie durch Tradition und Beiwerk ihrer aktuellen Religion geblendet waren. Sie hatten sich einfach, weil man ihnen es immer erzählt hatte, was ganz anderes vorgestellt. Und dann kam Jesus, es war alles in Ordnung, aber so hatte man ihnen nicht gesagt, dass er kommen würde. Er sollte noch ganz anders kommen. Wir könnten heute in einer vergleichbaren Situation sein. Paulus sagte, da geht es um den großen Plan Gottes. Wir sehen Dinge in einem verschwommenen Spiegel. Und im Griechischen steht da dieses Wort obskur. Wir sehen obskure Zeichen. Also das können Sie sich schon vorstellen. Da sieht Joachim was ganz anderes als ich oder als jemand anderes von uns. Also der große Plan Gottes ist manchmal schwer zu verstehen. Und auch wenn Andeutungen gemacht werden. Und hier müssen wir manchmal einfach sagen, hier warten wir auf Gott. Es gibt zum Beispiel den Menschen der Gesetzlosigkeit im 2. Thessalonicher. Den will ich nur einmal als Beispiel anführen. Das ist eine ganz merkwürdige Sache. Da wird von jemandem gesprochen und ich würde gerne wissen, wer das genau ist. Und die Jünger damals hätten es auch gerne gewusst. Und sie haben es gewusst. Das ist die komische Nachricht dabei. Denn Paulus schreibt in Thessalonicher, ich war doch bei euch gewesen. Ich habe euch das doch erzählt. Erinnert euch an das, was ich euch gesagt habe. Was er nicht macht, er sagt nicht, das und das habe ich euch erzählt, er schreibt es nicht auf, lest es bitte nochmal nach, das gilt. Er sagt, das, was ich euch gesagt habe, daran erinnert euch. Und dann ist bei euch im Kopf auch wieder alles klar. Dann führt es nicht dazu und nicht dazu und nicht dazu. Aber er schreibt es nicht. Dann wüsste ich es nämlich heute auch. Er schreibt es nicht. In diesem Punkt ist die Bibel für uns auch eine Aufgabe. Wir selber müssen in der Bibel suchen und finden. So hat Gott es gemacht. In Matthäus 7 wird es auch gesagt, geht ein durch die enge Pforte, denn weit und breit ist der Weg, der zur Verdammnis abführt. Und ihre sind viele, die darauf gehen. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Und hier wird nicht gesagt, wenige sind es, die ihn gehen können, weil das so fürchterlich anstrengend ist. Sondern die Bibel sagt, wenige sind es, die ihn finden. Ich stelle mir so vor, so ein Wald, da gibt es natürlich breite Wege, die sehe ich sofort, da gehe ich längs. Und dann gibt es vielleicht so einen schmalen Pfad, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und zwischendurch muss man immer mal gucken, ist das noch richtig? Ja, und dann kommen wieder Zeichen der Bestätigung. Aber das ist ein schmaler Pfad, wo man den Blick drauf haben muss, den muss man finden. Und dazu rät uns die Bibel. Und sie sagt eigentlich, die Botschaft, die Gott uns bringt, die uns errettet, ist keine Botschaft, die auf dem Silbertablett liegt, die man dann einfach so nimmt und die überall serviert wird. Da ist schon ein wenig mehr nötig von uns aus zu tun. Heute ist, wenn es ums Predigen geht, der ein großer Prediger, dem die Menschen an den Lippen hängen, der ihr Herz berührt, der ihnen Geborgenheit gibt oder der ihnen Gemeinschaft mit Mitgläubigen vermittelt. Vielleicht auch jemand, der sprachlich und schauspielerisch überzeugt oder der zur aktuellen Meinung eine aktuelle Meinung selber hat oder vielleicht sogar eine Norm entwickelt und eigentlich so einen Rahmen vorgibt. Römer 15, Vers 18 hatten wir letzte Woche hier gerade besprochen. Da sagt Paulus, ich möchte nichts reden, was nicht Christus mir gesagt hat. Viele Predigten heute sind da anders aufgebaut. Die enthalten viele Bestandteile, vielerlei Dinge, die mit dem, was wir wirklich nur aus der Bibel entnehmen könnten, nichts zu tun haben. Da muss man natürlich auch klarstellen, es gibt Predigten dieser Natur und dieser Art. Die eine Predigt möchte Menschen zum Evangelium holen. Dann predigen wir das Evangelium, so wie es in der Bibel steht. Die andere Predigt möchte ermuntern. Dann mögen andere Dinge zum Inhalt kommen, die nicht unbedingt mit dem zu tun haben, was zum Beispiel Paulus verkündigt hat. Denn der Paulus hatte die Aufgabe, das Evangelium zu verkünden. Nur das. Und er spricht in Römer davon, dass er auch gar nichts anderes machen kann. Er würde ja so gerne mal zu den Römern kommen, aber er kann nicht, er muss das Evangelium verkünden. Und solange er damit nicht fertig ist, würde er nicht kommen. Und deswegen schreibt er ihnen erstmal einen Brief. Das ist auch ganz gut so, weil deswegen haben wir den Brief ja heute zur Verfügung. Und er spricht dann in Römer, dass er das Evangelium in der Gegend von Illyrien vollstreckt hat. Nicht verkündet, das griechische Wort gibt das wirklich her, er hat das dort vollstreckt. So, dann sagt er, da gehe ich auch nicht nach Mor hin, da war ich nämlich gewesen, und da, wo ein anderer gepredigt hat, da gehe ich auch nicht hin. Ich gehe nur dahin, wo das Evangelium bisher noch nicht bekannt ist. Und dann hat er immer die gleiche Botschaft verkündigt von Christus, die so merkwürdig war, dass die Leute sie gar nicht hören wollten, oder nur wenige, und dass er selber auch immer in Furcht und Zittern war, was das jetzt wohl wieder für eine Sache wird, wenn er diese Botschaft diesen Menschen dort verkündet. Er selber war vielleicht ein kleiner hässlicher Zwerg, das könnte gut sein, dass er gar nicht so äußerlich, aber ganz sicher sogar äußerlich was hergab. Er hatte vielleicht ein Auge, was Schwierigkeiten bereitete, was auch andere sehen konnten. Seine Erscheinung war vielleicht eine Zumutung, aber die Botschaft, die er verkündigte, die hatte wirklich Gewicht und Kraft. Das war das Verkünden des Evangeliums. Er sprach von Christus und nachdem diese Botschaft verkündigt war, kamen die Feinde. Und was machten sie? Sie mussten diese Botschaft irgendwie entkräften, irgendwie verwässern, überladen. Und das taten sie auch, indem sie sagten, nicht nur dies ist notwendig, was ihr gehört habt über den Christus, sondern auch dies und das und alles Mögliche. Und am Ende waren sie mit allem beschäftigt. Und worum es im Kern eigentlich ging, das war nicht mehr in ihrem Sinn. In Kapitel 15 im 1. Korinther, da gibt das von Paulus so eine Zusammenfassung des Evangeliums. Er sagt, vor allem möchte ich euch Folgendes sagen, und er nennt dann die wichtigsten Punkte. Vor allem, also vor allem anderen, was so noch kommen mag, das ist das Wichtigste. Und er führt in 1. Korinther 15, und das wäre für uns auch mal eine Aufgabe, uns das einmal durchzulesen und zu fragen, 1. Korinther Kapitel 15, stimme ich da in allem mit überein? Das könnte ganz spannend werden. Denn das ist das, wo Paulus sagte, das habe auch ich empfangen, möglicherweise auch schriftlich, man weiß es nicht genau, aber auf alle Fälle vor der Zeit, wo er selber Briefe schrieb, bekam er schon etwas überreicht. Das habe ich empfangen. Und das habe auch ich verkündigt. Es geht um die Natur der Auferstehung Jesu Christi und derjenigen, die ihm angehören. Es geht um die Unterordnung Christi unter dem Vater. Er selber beklagt dann aber, dass es keine Besonderheit ist, wenn es Menschen gibt, die Verbindung mit dem christlichen Glauben haben, aber doch keine Kenntnis. Er sagt in Vers 34, werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich zu eurer Beschämung. Deswegen für uns ganz wichtig, wir dürfen nicht in Unkenntnis über Gott und seine Natur sein. Die Kirchengeschichte wäre anders verlaufen, wenn alle sich an das Evangelium gehalten hätten, so wie es ursprünglich gepredigt worden war. Es hätte keine Kirchenspaltung gegeben, es hätte keine sogenannten christlichen oder religiös-christlich motivierten Kriege gegeben. Und wenn doch, dann ohne Beteiligung der Christen. All das wäre der Fall gewesen, hätte man damals und durch die Zeit hindurch am Evangelium festgehalten. Unser Wanderer, den wir vorhin schon vernommen haben, der in der Dunkelheit nach einem Licht sucht, ihn haben wir wieder vor unserem geistigen Auge und er sucht nach wie vor nach einem Anzeichen von Licht. Und er sucht nicht irgendein Licht, denn die gibt es tatsächlich, mal hier, mal dort. Und er sucht nach einem besonderen Licht. Er weiß, worauf er zu achten hat. Denn wenn er Licht erspäht, und das kommt relativ häufig vor, so lässt er sich davon nicht täuschen. Er sucht nämlich das Licht, das wirklich von Gott kommt. Und es ist gar nicht schwer, denn er hat die Worte des Johannes im Ohr, die wir vorhin schon gehört haben. Johannes sagt, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn. Und die schreiben wir, damit unsere und auch eure, also unsere Freude, vollkommen sei. Was heißt das nun praktisch für uns? Nun, wir sehen vielleicht die Bibel noch einmal anders. Wir sehen die Bibel, wenn wir sie in die Hand nehmen, nicht wie ein Silbertablett. Wir sehen sie als ein Buch, das leider nur wenigen den Weg weist, auch wenn sie in vielerlei Hände gehalten wird. Sie weist demjenigen den Weg, der danach sucht. Und in Sprüche wird gesagt, wenn du wie nach Silber danach suchst, und Silber muss man wohl ausgraben, das war wohl damals üblich in Bergwerken, das war richtig Arbeit, wenn du wie nach Silber danach suchst, dann wirst du die Weisheit Gottes finden. Wir nehmen also die Bibel wieder in die Hand, und zwar nicht wie das selbstverständliche, altbekannte und vielleicht auch angestaubte Buch. Und so kann man sie manchmal empfinden. Ich selber bin ja auch schon viele Jahre mit der Bibel in Kontakt und irgendwann denke ich, habe ich alles schon mal gelesen. Aber so sollten wir sie nicht in die Hand nehmen, sondern wir sollten sie so in die Hand nehmen, wie es auch sich wirklich verhält, als das Wort Gottes, als das Wort der Apostel, wir haben Johannes eben gehört, als das Wort derjenigen, die wirklich dicht dran waren, die manchmal darüber, in Anführungszeichen, sprachen und doch nicht alles klar niederschrieben. Nicht uns müssen wir jetzt was beweisen, uns persönlich. Wir müssen auch nicht irgendeiner Gemeinde vor Ort irgendetwas beweisen und wir müssen auch nicht vor irgendeiner Prüfungskommission bestehen. Aber wir müssen den Weg Gott, auf den er uns prüft, akzeptieren. Und das führt einfach dazu, dass wir damit sozusagen verpflichtet sind, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Ob es uns gefällt oder ob es uns nicht gefällt. Ob wir es anders gemacht hätten, hätten wir die Möglichkeit gehabt, das irgendwie zu choreografieren, oder ob wir es genauso gemacht hätten. Wir können es aber ganz positiv sehen, denn die Bibel sagt ganz klar, und das war so der Abschlussvers, den ich dann noch gefunden habe, in Hebräer Kapitel 11, Vers 6, und da geht es um Menschen, die wirklich Glauben hatten. Man wünscht sich diesen Glauben ja persönlich auch, und dann wird in Vers 6 gesagt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn ernstlich suchen, ein Belohner sein wird. Das fand ich ganz positiv. Danke.
Herr, wir bitten, komm und segne uns.